Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir eröffnen heute, jetzt gerade in diesem Moment, eine neue Folge unserer Serie Paragraph Literatur. Bewusstes Publizieren. In unseren Sendungen zeigen wir Wege durch den Dschungel der rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit Publikationen. Ob Verlagsautor oder Self-Publisher, Kleinverleger oder Herausgeber oder was auch immer, vielleicht sogar auch Podcaster, wir beleuchten die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Wie immer ist meine Gesprächspartnerin Dr. Nadja Kobler von der Kanzlei Kobler. Nadja ist Expertin für unsere Themen. Sie ist Anwältin, aber auch Autorin, Lektorin, Herausgeberin, Sprecherin, Redakteurin und noch viel mehr im Bereich der Medien. Damit ist sie genau die Richtige für unsere Sendung. Ich bin Uwe Kulnig, Radio- und Hörbuchmacher, Autor, Herausgeber und Songschreiber und ich moderiere diese Sendung, die heute ein klein wenig anders sein wird. Was sich heute aber besonders anfühlt ist, wir begrüßen Gäste von der Universität Düsseldorf und zwar zu dem geheimnisvollen Projekt Litreba. Nadja, übernehmen wir doch bitte die Begrüßung und die Vorstellung unserer Gäste und erzähl uns, was Litreba ist. Bitte.
Ja, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen, auch an und als erstes mal an unsere Gäste, aber auch an die Zuhörer. Litreba ist mir über den Weg gelaufen als Antwort auf den Wunschzettel, den ich 2022 mal formuliert habe. Da habe ich mir nämlich gewünscht, ach Weihnachtsmann, ich wünsche mir das Verschwinden der grauenhaften Anwaltsdarstellungen aus den Medien. All diese Psychotypen, Säufer, Mitmacher, Mörder, selbsternannten Superdetektive, weg. Aus den Augen, aus dem Buch. Genderübergreifend, versteht sich. Wie sehr sehne ich den Tag herbei, an dem auf einschlägigen Kanälen mal nicht ohne Sinn und Verstand Sätze wie Kinderschänder bekommen bei uns immer Bewährung, rausgehauen und schlimmer noch, dutzendweise in Büchern zustimmend kommentiert werden. Die Antwort auf meinen Wunschzettel, das sind heute unsere Gäste. In Form von Frau Professor Schneider, der Lehrstuhlinhaberin für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Frau Clara Beckmann-Petey, wissenschaftliche Beschäftigte am Lehrstuhl und Melina Kellers, die im sechsten Semester Rechtswissenschaft studiert und sich aktuell aufs Examen vorbereitet. Die drei stehen für das Projekt Litreba, der Literaturrechtsberatung. Wir werden das gleich noch weiter ausführen, die Autorinnen und Autoren genau dabei hilft, diese merkwürdigen Vorstellungen, die da in so manchen in manchen Krimis, aber auch in anderen Genres durch die Gegend geistern davon, was wir Recht im Recht tun, was Recht tut, wie Recht aussieht und wie Recht überhaupt geht, die mit diesen Vorstellungen aufräumen wollen oder zumindest helfen wollen, dass diejenigen, die es richtig machen wollen, an der richtigen Stelle Hilfe finden. Frau Professor Schneider, vielleicht sind Sie so lieb und erklären uns, was ich jetzt alles noch falsch dargestellt habe.
Da habe ich jetzt ja eigentlich dann gar nichts mehr zu sagen, weil Sie das schon gemacht haben. Aber ich kann gerne nochmal erklären, was unser Projekt so vorhat und machen möchte. Also in der Tat geht es uns darum, dass wir Autoren bei ihren fiktionalen Texten beraten, sofern diese es wünschen. So, und ich bin ja Professorin für Strafrecht, mache auch viel Strafprozessrecht und das ist so ein Fach, was in Romanen, in Krimis extrem häufig vorkommt, aber auch nicht immer juristisch vollends recherchiert. Ist ja auch eine Fachwissenschaft, die nicht jeder beherrscht, der einen guten Krimi schreiben kann. Und unsere Idee war eben, dass wir diese Fehlinformationen so ein bisschen eindämmen können, dass wir Autoren, die lebensnah schreiben wollen, eben auch Hinweise geben, wie man das macht, wie es eigentlich rechtlich richtig wäre, worauf sie dabei achten können. Und wir möchten das eben durch unsere Studierenden machen lassen.
Lebensnah. Das heißt, es gibt auch Genres, die Sie ausschließen, wo Sie sagen, nee, da setzen wir unsere Leute lieber nicht dran.
Ja, unsere Rechtsberatung, also unsere Studierenden lernen deutsches Recht der Gegenwart. Das heißt jetzt historische Romane, die irgendwo in der Kaiserzeit spielen, das ist jetzt nichts, was unsere Studierenden sinnvoll beraten können. Also das wäre etwas, was wir ausschließen würden. Es muss um Gegenwartsrecht gehen. Und die Rechtsordnungen sind auch sehr unterschiedlich von Land zu Land. Also wenn man sich welche Fernsehserien ansieht, CSI Miami oder was auch immer, die US-Serien, da geht es eben um US-Recht, das ist völlig anders. Und dazu beraten wir auch nicht. Wir beraten wirklich nur zum deutschen Recht der Gegenwart. Und natürlich, wenn es jetzt fiktionales Recht ist, da kann man sich sowieso ausdenken, was man möchte.
Ja, damit haben Sie die Frage eben genau beantwortet. Also die Schreiber des Historicals oder der History, die sind bei Ihnen ebenso falsch wie die Fantastikautoren, die entweder das Recht der Zukunft oder das Recht der Vergangenheit haben möchten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man Sie vielleicht fragen kann, wie sieht's denn aktuell aus, damit ich was auf der Basis des Realistischen in die Zukunft mir ausdenken kann, was eben nicht völlig aus dem Welt gegriffen ist, ne? So wie viele Fantastikautoren eben auf die Schilderungen von Tings oder ähnlichem, also historischen Gerichtsverhandlungen zurückgreifen. Dürfen nur Autoren zu Ihnen kommen oder darf auch ein Verlagslektor zu Ihnen kommen und sagen, ich bin aufgeschmissen, hilf mir mal?
Also wir würden sicherlich einen Verlagslektor jetzt nicht rauswerfen oder sagen, das kommt von vornherein nicht in Betracht. Autoren ist auch jetzt keine eng umgrenzte Zielgruppe. Es müssen nicht publizierte Autoren sein oder Leute, die schon einen Verlagsvertrag haben. Eigentlich jeder, der was schreiben möchte und diese Informationen haben will. So, bei Verlagslektoren kann das in der Situation auch kommen. Den Fall hatten wir bis jetzt noch nicht, aber wir stehen ja auch noch am Anfang. So, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, die können sich auch gerne melden. Wenn das Projekt dann irgendwann absolut Überhand nimmt, dass ich als Verlage Leistungen, die sie auch bezahlen könnten, bei uns kostenlos einfordern, die Studenten dann 1000 Seiten Bücher lesen sollen jede Woche, dann müssten wir irgendwo einen Cut machen und sagen, dann wählen wir aus. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Also Verlagslektoren können sich auch gerne melden.
Wunderbar, ne? Also es ging mehr um die Frage, wenn jemand, der eben nicht üblicherweise im Krimi-Genre lektoriert, jetzt sagt, also da ist eine Gerichtsverhandlung auf zwei Seiten dargestellt in einem Liebesroman oder so, dann brauche ich jetzt einfach mal fachliche Hilfe und ich habe vielleicht keinen Rechtsanwalt aus dem Strafrecht im Umfeld, den ich da mal fragen kann, ne? Das war mehr gemeint, als dass jetzt der neue Fitzek bei Ihnen den Studenten hingelegt wird. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Aber Frau Schneider, eine ganz blöde Frage. Das Projekt heißt LitRe-Ba. Soll die Abkürzung sein für literarische Rechtsberatung? Mhm. Warum Ba und nicht B?
Weil es sich besser aussprechen lässt.
Okay, also nur das. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das A vielleicht fälschlicherweise klein geschrieben habe und dahinter noch sowas wie Arbeitsgemeinschaft oder sowas steht. Aber gut erklärt, nein, das spricht sich tatsächlich sehr, sehr schön.
Du wirst lachen, ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt, als ich das erste Mal gelesen habe. Eins zu eins.
Ja, Lehrstuhl und studentische Ausbildung spricht ja jetzt für Arbeitsgemeinschaft, ne, oder für Oberseminar oder so die klassische Terminologie. Deswegen habe ich bei dem A kurz an einen Tippfehler gedacht. Frau, ich würde gerne mal die Frau Kellers fragen. Frau Kellers, was sind Ihnen denn bisher so an Fragen gestellt worden? Oder was ist Ihnen denn so vorgelegt worden? War das alles klassisches Krimi-Genre?
Also im Moment arbeiten wir mit einer Autorin zusammen, die gerade an ihrem neuen Krimi arbeitet. Mhm. Wir haben von ihr jetzt noch nichts Konkretes bezüglich ihrer Textstellen gehört oder sonst was. Aber wir waren zum Beispiel schon in einem Workshop zur Rechtsberatung geleitet von einer sehr lieben Kollegin und in Zusammenarbeit mit Frau Schneider und Frau Beckmann-Pittet.
Mhm. Das heißt, also wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, Frau Schneider, dann startet das Projekt offiziell im April 26, ist also jetzt gerade erst ein paar Tage wirklich real life. Bisher, das war eher so Übung. Das heißt, ich bin Ihnen ja sozusagen ganz früh auf dem Weg begegnet. Umso schöner ist das, dass wir das gleich zustande bekommen haben, dass Sie hier sind. Frau Kellers, üblicherweise ist das ja so, STGB, STPO, vielleicht noch ein bisschen JGG, BTMG, also das sind so die Gesetzesabkürzungen unter Juristen, die so ein bisschen das Prüfungsrelevante umfassen. Was machen Sie denn in Zukunft, wenn Ihnen dann jemand so einen Fall aus einem ganz absurden Rechtssystem vorlegt? Haben Sie sich da irgendwie schon ein bisschen besprochen? Wie weit darf die Recherche gehen oder liegt das auch so ein bisschen am persönlichen Interesse? Wie viel Lust habe ich, mich da einzuarbeiten?
Also ich würde sagen, es hat schon auch mit persönlichem Interesse zu tun. Aber es ist eigentlich abgesprochen, dass man sich mit einem kleinen Teil nicht zu tiefgehend damit beschäftigt und sich ansonsten ans Team wendet. Und wir gucken, dass wir irgendjemanden finden, der vielleicht schon Erfahrung in dem Rechtsgebiet hat, der dann zur Seite steht bei der konkreten Beratung.
Ach so, also dass die sich Hilfe suchen, wie in der späteren Tätigkeit auch. Ich muss wissen, was ich kann, aber auch nur das, ne? Das war die Frage so ein bisschen, weil ich viele, viele Krimi-Autoren habe, die kommen dann also mit den tollen Europol-Ermittlungen, die sie sich da ausgedacht haben. Frau Schneider lacht schon, die kennt das auch schon wahrscheinlich aus dem Lesen, wo man dann so fürchterlich gerollte Fingernägel bekommt, wenn man hört, was Europol angeblich alles kann. Und was für Datenaustausche mit internationalen Behörden da stattfinden sollen, dürfen ausgedachterweise oder Profiling-Maßnahmen, die da einfach mal so angeordnet werden. Da würden Sie zwar durchaus sagen, ja, kommt damit, aber Sie würden sich dann eben auch die Hilfestellung suchen, damit Sie da auch antworten können und sagen können, bis hierhin und nicht weiter oder das und das können wir uns anschauen, das können wir eben nicht anschauen.
Ja, genau.
Was stellen Sie sich denn so vor, was da auf Sie zukommt in den nächsten Monaten, neben Examen?
Ich bin tatsächlich selber sehr gespannt. Also bis jetzt sieht es sehr nach den üblichen Verdächtigen aus, Mord, Totschlag, vielleicht Diebstahl. Aber ich bin da sehr offen und ich bin sehr interessiert daran, vielleicht auch mal was anderes zu machen, was man nicht klassischerweise in einem Krimiroman liest.
Ja, super. Ich habe verstanden, dass Sie eher helfen zu konstruieren, als dass Sie sich selbst so als eine Art Lektorat verstehen. Also Lektorat jedenfalls nicht in dem Sinne, dass Sie sagen, du hast das aber da falsch geschrieben, sondern du hast das falsch beschrieben. Du hast also eher eine falsche Wortwahl drin oder einen falschen Ablauf beschrieben oder die gehen. Wir kennen das alle, ne? Die gezückte Waffe, der Tritt gegen die Türe, die wir alle so lieben, wo jeder von uns weiß, dass kaum ein Beamter jemals so einen Verdächtigen gegenübertreten würde. Ja, habe ich das richtig verstanden oder sagen Sie, wir gehen durchaus auch bis rein ins Sprachliche, wenn wir das für richtig halten?
Also ich glaube, das kommt tatsächlich sehr darauf an, mit was für einem Anliegen der Autor oder die Autorin zu uns kommt. Also das Beratungsangebot ist genau, dass es halt auf rechtliche Richtigkeit überprüft wird, aber unsere Studierenden sollen auch ein bisschen lernen und ich glaube, das wird denen auch allen super gelingen, dann flexibel auch auf die Anfrage einzugehen. Also so viel Beratung wie gewünscht ist, wird dann auch eigentlich entsprechend angeboten, wenn es natürlich dann im zeitlichen Rahmen und nicht zu viel dann für die Studis ist und so weiter und so fort. Aber eigentlich soll man da individuell dann auf die Anfrage auch eingehen können und das dann auch entsprechend mit dem Autor, mit der Autorin vereinbaren.
Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie das intern organisieren? Also die Anfrage kommt rein. Und jetzt schickt Ihnen zum Beispiel jemand wie ich, etwas blauäugig, gleich die kompletten 450 Seiten Manuskript und sagt, könnt ihr das mal überprüfen, ob ich den Fall im Grunde richtig aufkläre sozusagen oder ob meine Beamten da alles richtig machen. Die sind aber leider von der ersten bis zur letzten Seite involviert.
Genau. Sie würden sozusagen uns dann über das Kontaktformular zum ersten Mal kontaktieren, da ist eigentlich das ganz Gute, da kann man nicht direkt schon irgendwie PDF oder Word-Dokument mitschicken, also vielleicht erstmal einmal kurz anfragen.
Wo finde ich das?
Auf unserer Webseite, also www.letreba.de. Genau, und dann würde ich schauen, also wir haben jetzt bei dem ersten Informationstreffen, wo wir dann sozusagen die Studierenden für dieses Projekt erstmal gewinnen wollten, dann haben wir die Leute in Tandems eingeteilt, die sich gemeldet hatten. Und dann leite ich die Anfrage sowohl an die Studis weiter, denen ich das sozusagen zuteilen würde, und leite dann auch die Kontaktinformationen der Studierenden an den Autor oder an die Autorin weiter, so dass die sich dann gegenseitig kontaktieren können und wie gesagt dann für beide Seiten im Idealsten vereinbaren können, wie man jetzt mit dieser Rechtsberatung weiter vorgehen möchte. Genau, aber wenn ich schon merke, dass vielleicht eine Anfrage über das Ziel hinausgeht oder irgendwie auch genau zum Beispiel nicht zum geltenden deutschen Recht sich nur darauf beschränkt und so weiter, da warne ich einmal die Studis vor und sage denen, ich habe aus der Anfrage herauslesen können, dass es vielleicht zu viel ist oder dass es nicht genau das ist, was wir eigentlich anbieten, dass ihr das auf dem Schirm habt und vielleicht dann auch entsprechend kommuniziert. Ich kommuniziere das dann aber auch nochmal mit dem Autor oder der Autorin, die uns dann anfragt, und weise dann nochmal darauf hin, das ist eine studentische Rechtsberatung, das ist kein Fulltime-Job oder es ist halt, wie gesagt, nur auf das geltende deutsche Recht beschränkt ist. Und bis jetzt hat das auch super funktioniert. Also es haben immer beide Seiten dann auch tatsächlich auf dem Schirm gehabt und genau.
Darf ich ganz frech fragen, wie viele Studierende sind auf das Projekt angesprungen? Wie viele haben gesagt, das würde ich gern mal machen?
Also zurzeit sind wir 14 Studierende, die sich dafür gemeldet haben, genau. Also das freut uns auch sehr. Ich glaube, vor allem für so eine ganz neue Art der Rechtsberatung ist das super und super
mutig.
Team, genau, auch zum Arbeiten. Und genau, ideal auch, dass man die Leute dann in Teams einteilen kann. Ich glaube, das war auch nochmal schön zu sehen, dass man da nicht dann alleine an einer Anfrage sitzen muss, wenn man nicht möchte.
Und durften die Teams sich auch wie so Art so Wunschliste, also was mache ich besonders gerne oder was würde ich ablehnen wollen? Was die Schwerpunkte, sag ich mal, des Manuskripts oder der vorgelegten Textstellen oder so angeht?
Also das bis jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube, also das ist ja auch eigentlich das ganz Schöne, dass man vielleicht auch einfach mal mit Rechtsgebieten konfrontiert wird, wo man jetzt nicht erwartet, dass die Studis da irgendwie großartig was zu sagen können. Aber bis jetzt haben wir noch keine Wünsche so entgegengenommen. Ich glaube, wenn mir das Leute sagen würden, dann würde ich das natürlich berücksichtigen. Das wäre eigentlich auch kein Problem. Diese Wunschrichtung von Themen haben wir bis jetzt berücksichtigt bei den beaufsichtigenden Diplom- und Volljuristinnen, die sich auch für das Projekt gemeldet haben. Die sagen dann halt, ja, wenn es um Beaufsichtigung geht, dann lieber irgendwie Strafrecht, weil ich da arbeite oder irgendwie sowas. Aber bei den Studis habe ich bis jetzt auch, also es ist auch noch niemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte das nicht machen. Wenn das so wäre, dann wäre das okay, dann würde man eine Lösung finden, aber bis jetzt noch nicht.
Okay. Da wir schon gerade beim Praktischen sind, Nadja, darf ich vielleicht nochmal dazwischen fragen. So was ganz Praktisches. Ich habe sowas Ähnliches gemacht. Ich habe natürlich mit Juristerei überhaupt nichts zu tun. Aber ich bin Neurophysiologe. Und ich bin dann sozusagen auch mal gebeten worden, etwas zu lektorieren. Und das war dann eine Operation. Gar keine so aufwendige oder schwierige, aber es war eine Operation mit all dem, was man bei einer Narkoseoperation machen muss. Und das war einfach schlichtweg falsch. Das war schön geschrieben, aber es war falsch. Und dann habe ich dann gesagt, pass auf, so und so geht das wirklich. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder schreiben, es gab eine Operation, die ging schief, Ende der Durchsage, also ganz, ganz oberflächlich und nur die Sachlage vermitteln. Oder aber du kannst ins Einzelne gehen und den armen Kerl da auf der Trage dann durch die Gegend tragen lassen, narkotisieren lassen und so weiter. Aber dann muss das stimmen. Und das war dann insofern schwierig, weil die Dame hat dann das Ganze nochmal geschrieben und es war genauso falsch wieder. Und dann habe ich nochmal gesagt, so und so, aber nein, sie wollte sich nicht bestimmen lassen und hat es dann falsch geschrieben. Es war ein katastrophales Buch, davon mal abgesehen. Aber wie, sowas wird auf sie zukommen, ja, denke ich mal. Und haben Sie sich da mal so grundsätzlich schon mal Regeln überlegt? Wie geht man damit um? Was macht man dann? Ist jeder Einzelne bei Ihnen jetzt derjenige, der jetzt einfach das für sich selbst entscheidet, für sich selbst vorangeht in dem Prozedere? Oder gibt es da irgendwie so einen kleinen Rahmen, den Sie stecken oder den die Frau Schneider vielleicht mit Ihnen zusammen schon mal überlegt hat? Wie raten wir eigentlich?
Genau, also grundsätzlich haben wir eigentlich keinen Rahmen gesteckt und auch nicht gesagt, also so und so muss man vorgehen, wenn irgendwie die Beratung nicht angenommen wird oder so. Also da wollten wir jetzt eigentlich nicht oder haben wir uns keine Gedanken zugemacht, weil ich auch gerade eben diese Flexibilität eigentlich relativ wichtig finde. Ich weiß nicht, Frau Kellers kann vielleicht davon erzählen, also wir hatten ja jetzt diesen Rechtsberatungsworkshop, der auch kurz angesprochen wurde, wo man gerade sowas gelernt hat und wo man gerade irgendwie darauf, also oder lernen konnte, wie man dann vielleicht auch auf individuelle Bedürfnisse besser eingeht und schaut, also möchte jemand jetzt tatsächlich auch eine Vorgabe haben oder möchte jemand einfach nur gesagt bekommen, wie es ist im Sinne einer tatsächlichen Beratung und ob dann dem gefolgt wird oder nicht, ist dann ja auch tatsächlich die Sache des Autors oder der Autorin. Vor allem, wenn es halt um fiktionale Werke geht, würde ich jetzt auch sagen, da muss man auch sagen, ja, wenn es für die Kreativität passt und man dann nicht diesen rechtlichen Rat umsetzen möchte, dann ist das so. Aber genau, ja, ich weiß nicht, Frau Kellers hat ja auch beim Rechtsberatungsworkshop dann da ein bisschen was an die Hand bekommen.
Das stelle ich mir aus Sicht von Frau Schneider auch so ein bisschen als Ausbildungsziel vor. Viele von denen, die gehen ja vielleicht dann durchaus in die Rechtsberatung oder sind als Richter, Staatsanwälte berufen, Recht auch zu vermitteln an Laien. Das scheint mir doch auch so ein Stück weit Ziel des Projekts zu sein, wenn ich das mal aus Goal-Setting aus Sicht der Studierenden betrachte, oder?
Ja, es ist richtig. Also generell studentische Rechtsberatung gibt es ja schon länger und ist auch ein sehr tolles Projekt an und für sich, dass Studierende wirklich normalerweise an echten Fällen beraten. Und das ist auch genau der Grund, der so ein bisschen dazu führt, dass etwas einseitig ist, weil diese echten Fälle sind dann so Mietrecht, Arbeitsrecht, vielleicht auch so kleinere Rechtsfragen, aber eben sehr, sehr selten Strafrecht oder Strafprozessrecht, einfach weil es aus rechtlichen Gründen derzeit nicht möglich ist, Beschuldigte sinnvoll durch studentische Rechtsberater vertreten zu lassen. Nicht, weil die das nicht könnten, sondern weil die kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Und deswegen ist da so eine gewisse Lücke in meinem Fach. Und deshalb dachte ich, das ist jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit, die auch ein bisschen gefahrloser ist. Weil es gibt keine Haftungsrisiken, gerade weil wir eben auch damit rechnen, dass möglicherweise Autoren unseren Empfehlungen einfach nicht folgen. Weil das für ihre Geschichte, weil möglicherweise die ganze Geschichte nicht mehr aufgeht. Und wer das so möchte und sie informiert und dann sagt, ich mache es trotzdem anders, der schreibt dann eben nicht so authentisch lebensnah, aber vielleicht so, wie es fiktional besser passt. Das ist dann irgendwie auch eine persönliche Entscheidung. Mhm. Wir hatten tatsächlich auch am Anfang überlegt, ob wir so eine Art Gütesiegel schaffen, das man dann ins Buch aufnehmen kann, so geprüft von Litreba. Ja. Fand ich dann aber zu riskant, weil dann müssten wir wirklich die finale Fassung überprüfen. Und was ist, wenn wir dann sagen, ja, dieses Buch, zu dem es schon einen Verlagsvertrag gibt und alles, was in 2 Wochen erscheinen soll, ist voller rechtlicher Fehler. Mhm. Da haben wir keine Garantie. Deswegen würde ich davon eher so ein bisschen Abstand nehmen. Also natürlich können Autoren gerne sagen, dass sie sich haben beraten lassen, aber das ist keine Garantie, dass sie auch alles umgesetzt haben, was wir dann so vorgeschlagen haben. Weil das ist eben, ja, ist vielleicht auch ganz schön, dass nicht jeder Krimi absolut authentisch sein muss, denn sonst würde da relativ wenig passieren, möglicherweise.
Ja, dann wird es jetzt langweilig werden wahrscheinlich. Aber Sie werden lachen, es ist schon etliche Jahre her, dass ich das, was ich geschildert habe eben. Da haben wir über ein Siegel, wir waren so eine kleine Gruppe, die in der Richtung tätig war, bei uns nämlich dann so ähnlich wie Ihnen auch, diese ewigen Fehler, die medizinischen Fehler und die und gingen uns tierisch auf den Keks. Und da haben wir auch gedacht, dann machen wir so eine Art Siegel und dann haben wir nach etwas Nachdenken und Reden mit dem einen oder anderen Anwalt, haben wir dann auch gesagt, das lassen wir bleiben. Also insofern.
Ja, also Frau Beckmann-Peteri war ja nochmal auf den Rechtsberatungsworkshop zu sprechen gekommen. Der war letzte Woche und in dem haben wir zum Beispiel auch einen Fall besprochen, in dem wir sozusagen einen Probefall von einer Autorin bekommen haben, die dann auch zum Teil beratungsresistent gespielt hat. Und klar, man muss damit umgehen, wir sind eine Rechtsberatung. Es ist immer Sache des Autors oder der Autorin, ob er es annehmen möchte oder nicht, ob es für ihn so trotzdem passt. Oder teilweise kam aber da zum Beispiel auch eine offene Frage, wie sorge ich dafür, dass mein Charakter dafür nicht bestraft wird? Und dann musste man natürlich klären, okay, was ist denn für eine Strafe? Worauf kommt es denn an? Darf er nicht ins Gefängnis kommen? Darf es keine Geldstrafe geben? Solche Kommunikation ist natürlich immer sehr wichtig.
Und hoffentlich auch die Grenze, wann wird es Verbrechensberatung und nicht mehr Schreibberatung. Ich glaube, das haben Sie drei schon prima im Griff. Ich sehe es an den lächelnden Gesichtern. Nein, bei mir war auch eigentlich mehr dieses, gerade Berufsanfänger im anwaltlichen Beruf und gerade im Strafrecht und andererseits im Erbrecht interessanterweise, die sind oft so unheimlich enttäuscht, wenn Menschen beratungsresistent sind, weil sie haben unheimlich viel Drive, sie hängen sich sehr rein in den Rat, den sie geben, erarbeiten sich oft noch über das hinaus, was sie geben müssten, sehr viel und sind dann wirklich tief enttäuscht, wenn sie merken, dass der gute Rat einfach nicht akzeptiert wird aus Gründen, die sie noch gar nicht reflektieren, die man vielleicht manchmal auch nie erfährt. Und ich bin deswegen drauf zu sprechen gekommen, weil ich einerseits aus dem rechtsberatenden, andererseits auch aus dem autorenberatenden Bereich bin und weiß, wie schwierig Autoren gelegentlich in den Reaktionen sind. Und ganz besonders dann, wenn man an ihren heiligen Werken arbeitet. Ich kann mich da übrigens in meiner Autorinnenrolle auch nicht ganz von frei machen. Also der Lektor ist in dem Moment, wo das Lektorat reinkommt, ich die Datei aufmache und die bunt ist, automatisch erstmal mein Feind. Das ändert sich dann innerhalb von 5 Minuten inzwischen aus Erfahrung. Aber ich wollte einfach nur wissen, ob Sie sich damit auch auseinandergesetzt haben. Und ich habe verstanden, das haben Sie sehr intensiv sogar mit Übungen und Ähnlichem getan. Was mich ein bisschen beruhigt, weil ich die Enttäuschung von Referendaren hier in der Kanzlei immer so im Hinterkopf habe, wenn sie eine wunderbare testamentarische Beratung gemacht haben, was man machen könnte. Und die Leute gehen raus und sagen, und der kriegt das doch nicht. Also, das war rheinisch, der kriegt das doch nicht.
Ja, Düsseldorf muss man nicht erklären.
Ja.
Ja. Sie haben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Dieses Projekt hat ja auch eine Zielsetzung von Seiten der Universität. Wir haben jetzt einmal die fachliche Seite und die beratende Seite. Gibt es noch mehr Seiten von Ihnen, Frau Professor Schneider, die dieses Projekt ins Leben zu rufen?
Ja, also fachlich gibt es natürlich auch einen Mehrwert wirklich aus rein fachlicher Sicht, wenn die Informationen in Büchern, im Tatort oder in anderen Drehbüchern etwas akkurater wären. Weil ich schon manchmal das Gefühl habe, dass gerade so bestimmte Belehrungspflichten, die dann unter den Tisch fallen, weil die langweilig sind, dann auch nicht so wahrgenommen werden in der Praxis. So, also ich glaube, das führt tatsächlich teilweise zu Missverständnissen, auch was jetzt genau ein Mord ist, was nicht, die vielleicht auch wirklich schädlich sein können. Das ist also nochmal eine weitere Komponente, nicht nur didaktisch-fachlich, sondern vielleicht auch wirklich, dass die Leute ein etwas höheres Bildungsniveau haben. Ich weiß, es ist ein bisschen ideelles Ziel, aber das wäre sicherlich ganz schön, wenn so bestimmte Missverständnisse vielleicht weniger vorkommen würden. Und dann hat die Universität mit dieser Art Projekten, verfolgt sie auch ein ganz klares Ziel, weil dieses Projekt ist Teil der sogenannten Bürgeruniversität. Das ist eine Initiative der HHU, bei der es gezielt darum geht, so Wissenschaft in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen. Also es hier ist Teil des Service Learnings, das heißt die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, nicht nur die Fachöffentlichkeit, sondern eben die breite Öffentlichkeit soll etwas davon haben, dass hier geforscht wird. Und das ist eben eine Möglichkeit, diese Rechtsberatung, die ja kostenfrei ist, mit der man das erreichen kann.
Ich wusste ja, dass Sie mich wieder an den Weihnachtsmann glauben lassen, dass der mir meine Wünsche erfüllt. Das war ja genau das, was ich kann das kurz erzählen. Dieser Artikel ist erschienen kurz nachdem ich bei Gericht war und es war eines der wenigen Strafverfahren, die ich je betreut habe. Und auch da hatte man ähnlich wie in meinem allerersten Zivilverfahren also offensichtlich ganz andere Handlungen von mir erwartet als die kamen. Und das Ganze war weitaus weniger spektakulär als das, was man sich nach Ansehen der diversen Serien also erhofft und erwartet hatte. Und das endete tatsächlich mit Vorwürfen an mich ganz persönlich. Ich habe mich nicht genug eingesetzt. Ja, und da haben Sie vollkommen recht. das ist Bildungsauftrag. Es ist nicht jeder schlecht, der nicht durch Brüllen durch den Gerichtssaal rennt, ja, oder auf den letzten Moment noch einen Zeugen aus dem Hut zaubert. Am besten noch einen, der die ganze Zeit hinten gesessen hat und zugehört hat. Ja, diese Klassiker auch aus dem amerikanischen Recht, die uns eben nachlaufen. Insofern vielen Dank, dass ich wieder an den Weihnachtsmann glauben darf, dass Sie da was tun und das ganz praktisch umsetzen, was ich mir damals in das Abstrakte hineingewünscht habe. Wie ist die Idee entstanden? War das so ein schleichendes beim Krimi-Lesen oder war die eines Morgens da, wie, so muss man es machen?
Also ich habe tatsächlich schon sehr lange gedacht, das wäre eigentlich ganz nett, sowas mal zu machen, so eine Beratung irgendwie anzubieten. Ich weiß auch, dass in den USA, da gibt es so Stellen, wo man sich auch über medizinische Fragen zum Beispiel informieren kann, die eben extra so als Service auch für Autoren gedacht sind. Ich war dann auch auf einer Tagung in Köln von einer Kollegin zum Thema Recht und Literatur. Und da hatte ich auch dazu vorgetragen, wie so die Darstellung ist von Strafprozessrecht und dass die möglicherweise auch dazu führt, dass wir überlegen müssten, ob wir vielleicht mehr belehren in bestimmten Situationen, weil es so fixe Fehlvorstellungen gibt. Und da kam eben ein Kollege auf die Idee, man könnte sowas auch über studentische Rechtsberatung lösen. Und dann habe ich gedacht, das können wir hier in Düsseldorf gut umsetzen, wo wir dieses Projekt Bürgeruniversität schon hatten und dafür eben auch einfach Gelder einwerben konnten, um das erstmal zu starten.
Und wie lief die Umsetzung innerhalb der Uni? Sind Sie offene Türen eingelaufen oder war das eher so, oh, schwierig?
So, also für diese Förderung, die wir jetzt erstmal bekommen haben, musste man so einen Antrag stellen und der wurde dann auch vorbegutachtet. Und eigentlich waren alle, die in dem Prozess waren, total begeistert von dem Projekt. Also haben gesagt, das ist eine ganz tolle Sache, passt sehr gut zu dieser Idee Service für die Gesellschaft, passt gut, dass man so auch Strafrecht noch ein bisschen mehr einbindet, auch Sachen, die eben viele einfach persönlich interessant finden. Das ist auch der Grund, warum die Studierenden das auch wählen, weil die gerne lesen und sich dafür interessieren und das einfach ihr Hobby so auch ein bisschen für ihr Studium nutzen können. Da war also das Feedback eigentlich von allen Seiten, die da involviert waren, sehr gut. Also jedenfalls das, was ich bekommen habe. Frau Beckmann-Petel, ich glaube, Sie können das auch bestätigen.
Genau, also ich glaube, alle Leute, denen man das erzählt, können sofort nachvollziehen, was wir meinen und finden die Idee per se auch erstmal total cool. Ich glaube, wenn ich dann halt das Leuten erzähle, die jetzt nichts mit Jura zu tun haben, die sind dann manchmal ein bisschen überrascht darüber, dass es so viele Fehler anscheinend gibt in den Krimis. Aber dann denke ich mir so, ja, okay, dann sollten wir da ja auch tatsächlich mal ansetzen. Also bis jetzt, ich glaube vor allem, dass es endlich mal auch ein juristisches Projekt ist, das halt eben diesen gesellschaftlichen Aspekt erfüllen soll, indem man dann halt eben mit der Gesellschaft außerhalb der Uni sozusagen auch in Kontakt tritt. Ich glaube, das ist auch einfach super und bietet sich jetzt endlich mal total an.
Also ich finde es auch extrem notwendig, ja. Weil der Durchseuchungsgrad mit amerikanischem Prozessrecht und was weiß ich was alles, der liegt bei 90%, denke ich mal. Ja. Also sprechen Sie irgendwelche Leute, Sie kennen das mehr als ich, sprechen Sie irgendwie mit Leuten auf irgendeiner Party, aus irgendeiner Gesellschaft und es geht irgendwie um solche Themata, dann ist man sofort im Kreuzverhör, ja, und diesen ganzen Kram. Und das ist ganz toll. Wichtig finde ich, dass es gemacht wird.
Ah, das geht ja schon mit der Frage los, wo war eigentlich der Hammer? Also der Richterhammer, der auf die Bank haut. Ja. Siehst du, selbst du stutzt einen Augenblick und überlegst, wo der Hammer hinkommt.
Ich habe an Christie's gedacht natürlich.
Ja, genau.
Da gehört er ja auch hin sozusagen.
Ja, genau, aber ja, oder die Frage nach Geschworenen.
Ja, klar.
Ja. Weil wir ja auch ein Schwurgericht haben, das hat der ein oder andere durchaus schon mal gehört, aber damit wird assoziiert, dass da 12 Geschworene sitzen. Das ist der. Gut, okay. Mal in die Zukunft gedacht, wenn das jetzt ein durchaus Projekt wird, was angenommen wird, Klammer auf, ich weiß, das wird es, Klammer zu, denn ich kenne den Bedarf. Dazu gleich noch was. Sie haben eben gehört, das geht ja Hand in Hand oft, gerade im Strafrechtlichen, das Medizinische oder das Ermittlungstaktische, die KTU, die sogenannte SPUSI. Ist da irgendwann mal was geplant, die mit reinzunehmen für besondere Fälle, werden da so langsam die Fühler ausgestreckt oder sagen Sie, nee, das überlassen wir dann also wirklich ganz der Rechtsmedizin, das sollen die mal selber organisieren?
Also konkrete Pläne gibt es bislang nicht. Wir sind aber auch dafür noch ziemlich am Anfang. Also wenn wir genauer sehen können, was kommen da eigentlich für Fälle oder was kommen für Fragen oder wie viele Fragen haben auch so einen forensischen Aspekt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man versucht, das Projekt irgendwie auszuweiten, vielleicht auch Teams aus Juristen, Medizinern bildet, die dann vielleicht gemeinsam beraten. Also ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber es ist erstmal einfacher, ein bisschen kleiner anzufangen, ja, und irgendwie zu schauen, dass wir erstmal den einen Aspekt so ein bisschen etablieren und dann kann man immer noch vergrößern, geht immer, aber nachher, da hat man dann ein Riesenprojekt, was man koordiniert, das, da muss man ja auch ein bisschen Blick behalten.
Ich wollte damit auch nur sagen, dass ich damit rechne, dass da ganz viel kommt. Warum? Weil ich tatsächlich von einem Herrn weiß, der Kriminologe ist, emeritierter Professor und der geradezu überflutet wird bei jeder Lesung aus seinem eigentlich für Kriminalisten geschriebenen Fachbuch, regelmäßig von Autoren überrannt wird, die ihn bitten, anhand seiner Kenntnisse doch mal eben kurz diesen Text zu überfliegen, ob denn die Leichenliegezeit und ob die die Vorgänge, die rund um den Leichenfund geschildert werden, ob die denn so richtig sind. Und jemand, der jetzt hier Litrebar liest, der wird nicht unbedingt trennen zwischen dem, was die einen machen und dem, was die anderen machen. Eben gerade, weil die Kenntnisse unter Umständen noch nicht da sind. Rechnen Sie mal damit, dass die Fragen kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wer weiß, das ist ja auch für den Juristen durchaus spannend. Also ich kann mich erinnern, dass der Hörsaal relativ voll war bei unserer rechtsmedizinischen Vorlesung. Allerdings auch nur sehr kurz, bis die ersten Bilder gezeigt wurden. haben Sie in irgendeiner Form so Grenzen in der Frage, richtige Darstellung, richtig oder falsch, kann ja durchaus auch schon mal schwarz-weiß sein. Dürfen die Anwälte denn auch, sagen wir mal, aus berufsrechtlicher Sicht daneben sein? Oder versuchen sie dann schon darauf hinzuwirken, dass es da, sagen wir mal, ein positiveres Bild gibt?
Also der Maßstab oder die Charaktere können ja durchaus auch ambivalent sein. Also es kann ja auch durchaus gewollt sein, dass ein Charakter irgendwie Grenzen überschreitet, weil das eben zu der Geschichte dazugehört. Deswegen brauchen wir, glaube ich, ziemlich viel Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was wollen eigentlich die Autoren jetzt genau wissen. Und wir schreiben ja nicht im Interesse des Anwaltsvereins oder so, um die Darstellung der Anwälte rechtskonform zu machen. Das ist nicht das Ziel unseres Projekts und das ist bestimmt auch nicht das Ziel von irgendwelchen belletristischen Autoren, sondern da müssen die natürlich immer noch selber entscheiden, wie weit wollen sie denn vielleicht bewusst abweichen von dem, was rechtens ist. Es ist nur ärgerlich, wenn das der Plot ist und dann weiß man aber überhaupt nicht, was ist, macht die Person doch etwas, was legal wäre und der Autor denkt, es wäre irgendwie rechtswidrig und das ist dann die Basis der Geschichte. Sowas wäre dann schon ärgerlich und da hoffen wir, dass wir da so eingreifen können, aber das sind ja alles so narrative Entscheidungen, die Autoren selber fällen.
Ja, klasse. Naja, die Frage war natürlich etwas kritisch angemerkt, weil wir gerade diese Diskussion darüber haben, wie weit darf Recht eigentlich in diese kulturelle Freiheit eingreifen, darf Buchhandlungen beurteilen oder eben nicht. Da stellt sich ein Autor natürlich die Frage, wenn ich dem Juristen mein Buch hinlege, kriege ich dann auch nicht auch eine juristische Wertung zurück. Aber das, was Sie machen, geht im Grunde dahin zu sagen, wir helfen dir gerne zu sagen, wie es ablaufen müsste an der und der Stelle oder was rechtens wäre nach dem Prozessordnung und was du daraus erzählst, ist deins. Haben Sie schon sich bei Autorenvereinigungen oder so vorgestellt oder ist das alles noch zu früh?
Ja, Frau Beckmann-Peté, das wäre, glaube ich, die Frage an Sie.
Ja, genau. Also wir haben uns schon bei diversen Stellen gemeldet. Also ich glaube, wir haben irgendwie sind mit Verlagen in Kontakt getreten, mit AutorInnen, Schulen, Schreibwerkstätten. Wir wurden jetzt auch in ein paar Newslettern schon erwähnt, die halt gerade für Autorinnen und Autoren gedacht sind. Genau, auch mit der Zeitung haben wir jetzt zum Glück ein bisschen Kontakt aufnehmen können. Da hoffen wir, dass es dann zu einem Artikel kommt. Aber auch natürlich uni-intern wird viel beworben. Oder über die Pressestelle der Uni wird auch viel für das Projekt beworben. Also es sind jetzt wir haben verschiedene Kanäle sozusagen kontaktiert. Und zum Glück auch da, muss man sagen, auch da viel positive Rückmeldung bekommen. Und auch sehr liebe Menschen, die uns da helfen, das Projekt dann sozusagen weiter zu verbreiten. Also soweit funktioniert es eigentlich auch ganz gut.
Prima. Ja, von meiner Seite waren das die Fragen, aber Sie drei haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, abgesehen natürlich vom Uwe, der, wie ich ihn kenne, schon 5 Fragen auf Lager hat, die ihn noch interessieren. Aber Sie drei dürfen natürlich gerne noch alles beisteuern, was ich nicht gefragt habe oder was Sie unbedingt noch loswerden wollen.
Naja, dann fange ich an. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich wirklich anfangen soll. Mir fehlt in unserem Gespräch, aber das liegt ein bisschen daran, dass Sie erst angefangen haben. Mir fehlt ein bisschen das Praktische. Was ist denn schon passiert? Worüber kann man da in der Richtung sprechen? Ich habe das noch so ein bisschen sehr abstrakt vor Augen, was Sie tun. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich mit Ihrem Fach überhaupt nicht vertraut bin. Was konkret, wenn es irgendwie geht, an einem Fall, wurde denn mal gefragt und was wurde wirklich korrigiert?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Anfrage betreut von einem studentischen Team. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Ich darf natürlich nicht genau erzählen, was da geschrieben wurde, aber ich kann es mal so versuchen, so ein bisschen abstrakter zu halten. Also genau, da wurden wir einfach über das Kontaktformular direkt mit einem Fragenkatalog angeschrieben. Also es wurde uns kurz sozusagen beschrieben, worum es in dem Roman geht. Und dann bezogen auf diese kurze Darstellung des Romans kamen so Fragen wie, wäre das legal, wenn es so und so ablaufen würde? Oder wie ist es rechtlich gesehen? Also wenn es zum Beispiel um Diebstahl ginge oder sowas, wäre dann so die Frage gewesen, ja, wer hat denn Eigentum eigentlich an der Sache nach meiner Geschichte? Und dann wurden da so, ich glaube, 5 Fragen oder sowas wurden aufgelistet. Dann habe ich mir das angeguckt und habe mich dann gefragt, ob das im Rahmen der Möglichkeiten unserer studentischen BeraterInnen ist. Dann daraufhin habe ich dann 2 aus unserem Team angesprochen und gefragt, ob die das übernehmen würden. Die haben das dann auch übernommen und haben super Recherchearbeit geleistet und haben mir dann dieses Gutachten noch zugesendet. Dann habe ich da auch nochmal drüber geguckt. Ich muss zugeben, also die Fragen waren deutlich spezieller und mit einem Randrechtsgebiet, wo ich jetzt auch noch nie mit zu tun hatte. Aber dann habe ich mich da halt auch, soweit es ging, ein wenig eingelesen, auch nochmal mit den beiden studentischen Beratern gesprochen. Und dann wurde das dem Autor zugesendet. Und der war dann auch sehr zufrieden damit und meinte dann aber, er habe schon irgendwie Folgefragen parat und wollte dann sich wieder an die Studis wenden, die das dann einfach genauso wiederholen würden. Also dann wieder ein Gutachten dazu schreiben, mir das schicken, ich gucke mir das an. Und dann würde man das dem Autor zusenden.
Es ist also wirklich sehr schön konkret, aber es ist auch durchaus so kaskadierend, ja. Also dass jemand an ihrem Leitfaden entlang sozusagen sein Buch weiterschreibt. So ist ja gedacht wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also genau, es beleuchtet sich ja immer wieder darauf, dass sozusagen in unserer Idealvorstellung würde das dann jemand aufnehmen und sich denken, okay, gut, ich möchte es ja gerade rechtlich richtig machen, deswegen würde ich mich jetzt auch daran halten, aber es ist ja, wie gesagt...
Naja, also, davon gehe ich jetzt mal aus.
Genau, ja, genau. Dann wäre das natürlich super und dann wäre das auch schön, wenn man sozusagen beim Aufbauprozess dabei sein kann. Wir haben jetzt vor kurzem aber auch tatsächlich eine Anfrage von einer Person, die anscheinend schon fast fertig ist mit dem Buch. Da bin ich dann mal gespannt, wie die Beratung erfolgen soll, weil ich weiß dann nicht, wie viel man da dann auch tatsächlich ändern kann. Aber das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen werden und die wir dann sozusagen Learning on the Job wahrscheinlich auch meistern können. Mhm. Oder die Studis natürlich.
Nee, verstehe schon.
Also,
ja, bitte.
Zu mir in die Buchsprechstunde kommen immer wieder Menschen und haben 4-teilige Welten aufgebaut mit 1900 oder 2500 Seiten und erbitten dann, ich mache es weniger inhaltlich, bei mir ist es mehr das Drumherum, insofern stehen wir uns auch nie im Weg, bitten mich dann aber darum, ob ich die Passage so und so mit 150 Seiten mal lesen könnte. Das ist jetzt in diesem konkreten Angebot sehr schwer nur möglich, weil das ein Zeitkontingent ist. Wie begrenzen Sie das? Machen Sie das über die Kommunikation im Vorfeld, Frau Beckmann, oder machen die Studierenden wie Frau Kellers dann das dann in Absprache mit dem Autor, mit der Autorin, dass sie sagen, du hör mal, bis hierhin können wir, und dann ist aber die Grenze überschritten. Also wir können keine Kriminalgeschichte von 2000 Seiten hier im Rahmen der Litreba begutachten.
Also ich glaube, es ist halt ein Zusammenspiel. Also genau, einerseits möchte ich die Studierenden nicht bevormunden. Wenn da jemand sagt, ich möchte jetzt 150 Seiten prüfen, dann möchte ich da überhaupt nicht im Weg stehen. Aber ich möchte natürlich auch, oder wir wollen natürlich nicht, dass irgendwie die Studierenden da jetzt mit einem Roman überrollt werden und dann jede einzelne Seite irgendwie auch seine rechtliche Richtigkeit überprüfen müssen. Also das würde, glaube ich, einfach den Rahmen sprengen. Das heißt, ich würde es eigentlich bevorzugen, wenn man tatsächlich dann vielleicht mit einer Kurzfassung der Geschichte, also so eigentlich wie diese Anfrage, die ich gerade eben geschildert habe, ich glaube, das war einfach eine gute Art, damit umzugehen, dass man eine Kurzfassung seiner Geschichte kurz darstellt und dann die Fragen daran aufzählt. Das war super und das war auch gut, damit zu arbeiten, vor allem, weil die Beratung dann auch schön in dem Ping-Pong-Gespräch also auch abgelaufen ist. Aber genau, grundsätzlich dürfen die Studis das natürlich selber entscheiden. Aber da probiere ich dann vorab auch mit den Autoren zu kommunizieren, dass man da jetzt nicht das ganze Buch vielleicht direkt einschicken kann.
Okay. Und wirklich krass rechtswidrige Dinge, da würden Sie dann wahrscheinlich auch schon im Vorfeld sagen, also nein, da gibt es keine Rechtsberatung zu, genau. Wenn hier Gewaltverherrlichung oder Sonstiges da ist. Auch das ist immer wieder ein Thema, dass Autoren da noch nicht so richtig das Gefühl dafür haben, dass der 16-Jährige und der 32-Jährige, dass man da vielleicht nicht so explizit drin rumarbeiten sollte.
Ja, genau. Also die Vorauswahl ist einerseits natürlich, um zu schauen, ob es fachlich überhaupt möglich, also stemmbar ist, aber natürlich auch solche Anfragen, die einfach nicht gehen, die werden nicht weitergeleitet.
Ich habe einmal, vor gar nicht so langer Zeit, einen Song geschrieben, der heißt KI, wir müssen reden. Mit anderen Worten, wir müssen auch über KI reden. Das wird ja sicherlich immer mehr vorkommen, auch in den Romanen, die kommen. Und da gibt es ja auch rechtliche Aspekte, und zwar gar nicht so wenig und vor allem noch sehr viel Ungeklärte. Haben Sie da mit Ihren Studenten, Studierenden drüber gesprochen, wie man damit umgehen kann in dem derzeitigen Schwebezustand?
Also sozusagen, wenn Teile mit KI geschrieben sind oder wenn KI im Inhalt...
Nee, das ist ein zweiter Aspekt vielleicht, ja. Aber den meine ich nicht. Sondern wenn Sie einfach inhaltlich mit KI arbeiten, was die alles tun, machen und was weiß ich was. Wir haben ja derzeit eine besondere Situation.
Mhm. Ja, ich würde da tatsächlich den Joker ziehen und mal wieder sagen, es kommt natürlich drauf an. Also,
das ist unser Berufsjoker.
Genau.
Also, und ich habe ja nun gerade 3 Anwälte vor mir. 4, 8, sogar 4. Also habe ich 6 Meinungen wahrscheinlich. Nein, Entschuldigung.
Bei rechtlich unsicherer Lage oder so, also wenn es irgendwie um ein aktuelles Thema geht, wo man nicht eine deutliche Antwort geben kann, dann ist das auch die Antwort. Also ich würde auch sagen, dass das auch eine durchaus gewinnbringende Einschätzung sein kann, wenn man sagen kann, das ist rechtlich tatsächlich so noch nicht geregelt. Also wenn das eine Erkenntnis ist, die den Autor oder die Autorin dann auch befriedigt und dann alle zufrieden sind, dann würde ich sagen, wäre das auch kein Problem. Wenn die Studis damit dann konfrontiert sind und vielleicht auch verwirrt sind, okay, ich komme jetzt gerade nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, dann, wie Frau Keller es schon meinte, wir haben das Team, da kann man sich immer an jemanden wenden und dann würde man das entweder mit den Beaufsichtigenden besprechen oder vielleicht sogar auch mit anderen Studierenden, die da dann gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen zu recherchieren könnten.
Verstehe. Frau Schneider, wie ist denn das Monitoring und das letztendlich das Archivieren dieser Tätigkeiten? Da kann man ja eine wunderschöne, ich will nicht sagen eine Doktorarbeit draus machen, aber da kann man ja allerhand draus machen. Wird das laufen? Wird das irgendwie dokumentiert oder ist das für jeden einfach dann auch so eine Sache, die vorbei ist?
Also wir werden sicherlich schon die Anfragen und auch die Antworten dokumentieren, weil es auch immer wieder sein kann, dass die Autoren sich dann nochmal an uns wenden, sich vielleicht auch darauf beziehen, vermutlich davon ausgehen, dass wir ihre andere Anfrage auch noch vor Augen haben, weil die ja zu einem tollen Buch war, was sie jetzt vielleicht mittlerweile veröffentlicht haben. Also da wird wahrscheinlich schon ein Archivierungssystem da sein. Ob wir das jetzt wissenschaftlich nutzen, um daran was zu forschen, war jetzt nicht unbedingt der Plan. Und es sind natürlich auch sensible Daten, weil wir sichern Vertraulichkeit zu. Uns müssen ja Plot-Aspekte dann benannt werden oder vielleicht auch Gerichtsszenen oder irgendwelche Szenen, die wir überprüfen. Und das bleibt natürlich geheim. Deswegen sehe ich jetzt so direkt nicht den Nutzen, wenn man eine große Masse an Daten hat, dass man damit empirisch irgendwas machen könnte, anonymisiert, wäre das was anderes. Das können wir uns dann immer noch überlegen, ob wir das in dieser Form irgendwie nutzen.
Aber geplant ist es so nicht. Aber Sie haben mir gerade ein wunderschönes Stichwort geliefert und damit können wir es auch vielleicht, dann, wenn Sie nicht noch Fragen haben, so langsam zum Ende kommen. Nämlich, das Buch ist fertig, ist ein wunderschönes Buch geworden, haben Sie gerade gesagt. Und hinten drin steht oder steht nicht ein Dankeschön an die Rechtsberatung. Wie ist das? Wie würden Sie es gerne haben?
Also ich kenne es so von den Autoren, mit denen ich gesprochen habe, dass sie sich eigentlich bei allen bedanken, bei denen sie sich irgendwie Rat eingeholt haben, ob sie ihn jetzt befolgt haben oder nicht. Und das würde ich mir auch wünschen, wenn sie sich an Litreba gewandt haben, dass das auch auftaucht in dem Buch. Auch um so ein bisschen, gerade für die Studierenden, die Berater, die dann die Arbeit gemacht haben, ist das natürlich schön, wenn man das dann auch sieht. Das würden sich, glaube ich, diese Personen sehr darüber freuen, für die das ja auch viel ehrenamtliche Tätigkeit ist, neben dem Vollzeit-Jurastudium und vielleicht noch monetären Nebenjobs. So, also das fände ich schön, aber wenn jetzt ein Autor das nicht schreibt, also man kann ja nicht jemanden zwingen, einem zu danken. Das ist eine Danksagung und kein Vertrag oder sowas. Das ist jetzt nichts, was verabredet ist oder was verpflichtend ist. Wir würden die Leute auch nicht ausschließen, wenn sie das nicht gemacht haben. So, also das fände ich auch kleinlich. Deswegen.
Aber wäre schön, wenn sie es machen würden und wenn sie da auftauchen. Und das erste Buch wird sicherlich ein bisschen gefeiert. Das wäre doch ganz schön.
Ja, das können wir, glaube ich, dann. Dann machen wir noch einen Post auf Instagram und so mit Sektgläsern und sagen, yes, Litreba ist hier erwähnt worden.
Ich finde das auch wichtig, also denke ich mal. Ja, das ist, bitte, Nadja.
Ich hab noch eine Frage an die Frau Kellers, weil die studentische Seite ist zwar viel besprochen worden, aber selten von Frau Kellers als Vertreterin selber. Frau Kellers, was nehmen Sie denn aus diesen, oder was erhoffen Sie sich aus diesen Beratungen rauszunehmen? Ich habe ja anfangs gedacht, das läuft vielleicht doch noch irgendwie auf einen Zusatzschein oder auf eine Art Zeugnis raus, aber jetzt hörte ich eben raus, das ist ehrenamtlich außerhalb des Studiums und nicht monetär. Was motiviert und was wollen Sie daraus oder was erhoffen Sie sich daraus zu nehmen, wenn Sie jetzt demnächst in das doch ziemlich harte Staatsexamen gehen?
Ich würde sagen, daraus nehmen zu hoffen tue ich gar nichts. Ich bin einfach sehr interessiert am Projekt. Ich habe durch den Lehrstuhl Schneider davon erfahren. Ich lese in meiner Freizeit sehr gerne und Strafrecht ist ein sehr interessantes Fach. Es ist natürlich auch noch mal mehr beschäftigen mit dem Stoff, den ich sowieso lernen muss. Und wenn ich das dann praktisch machen kann, ist das wesentlich interessanter, als noch eine Stunde mehr in der Bibliothek zu sitzen.
Meine Rede.
Ich würde vielleicht einen Punkt noch gerne ergänzen, weil also unsere Studierenden kriegen jedenfalls schon eine Bestätigung darüber, dass sie in dem Projekt teilgenommen haben. Nur ist die nicht staatsexamensrelevant. Das gilt nur, wenn die Rechtsberatung wirklich sehr großen Umfang hat von 6 Semesterwochenstunden. Und das sehe ich momentan noch nicht, dass wir da hinkommen. Deswegen, deshalb hatte ich gesagt, ehrenamtlich, aber natürlich bescheinigen wir das schon, dass jemand daran teilgenommen hat. Wie viel das jetzt bei einer Praktikumsbewerbung nützt, wissen wir natürlich noch nicht, weil es ein ganz neues Projekt ist. Ansonsten habe ich vielleicht keine Frage, aber uns ist auch aufgefallen, dass wir öfters Anfragen bekommen, die nicht unser Projekt betreffen, sondern das, was Sie machen, Frau Dr. Kugler-Ringler, nämlich eher so Urheberrechtsfragen. Darf ich über Personen schreiben, die echt gelebt haben, aber denen fiktive Fälle unterstellen? Das sind auch sehr interessante Fragen, aber weil es nicht fiktionale Texte betreffen, sondern eben echtes Geschehen oder so tatsächliche Rechtsfragen, ist das etwas, was wir eben nicht machen. Wir sind also schon eine bisschen andere Nische. Das ist also, glaube ich, was sich sehr gut ergänzt, wenn man einmal diese Urheberrechtsvertragsseite, die echte Rechtsseite hat, die ja auch schon durchaus haftungsrelevant ist und dann die Beratung in Bezug auf fiktionale Texte, wo auch ein bisschen mehr Spielraum ist und wo man eben auch Fragen einfach offen lassen kann, die man als Anwalt nicht offen lassen dürfte.
Ja, ganz genau. Das war das, weswegen mir das Projekt auch sofort sympathisch war. Noch dazu nimmt es in der Buchsprechstunde, auf die Sie jetzt anspielen, Zeit weg. Gerade wenn es jetzt außerhalb von dem ist, wo ich sage, das muss da raus, also das Zitieren von anderen Autoren oder solche Dinge wie strafrelevante Handlungen, die auch im Fiktionalen einfach nicht mehr dargestellt werden sollen, die gewaltverherrlichend sind, die diskriminierend sind, diskriminierende Sprache oder so. Das ist für mich immer der Zeitfresser und ich komme dann nicht mehr zu den markenrechtlichen, urheberrechtlichen oder überhaupt sonstigen rechtlichen Aspekten, die noch dahinter stehen, die ja schon anfangen mit, muss ich als Self-Publisher eigentlich ein Lektorat haben, ist das Pflicht, oder die Leute darauf hinzuweisen, dass sie bitte die Coverbilder auch einkaufen sollen und nicht einfach vom nächsten Cover runterholen. Ne? Ja, da ergänzen wir uns prima und gerade diese strafrechtliche Seite ist eine, die, glaube ich, jeden, der irgendwas mit Recht zu tun hat oder im Rechtsbereich arbeitet, unheimlich ärgert, weil wir, das ist also in jedem Abend, wo man ausgeht, wird man 5000 Mal dasselbe gefragt, nämlich wo sind die Geschworenen, wo ist der Hammer, warum treten Ermittlungsbeamte in der Realität so selten die Türen ein? Also alles das, was wir im Grunde so ein bisschen verballhornend heute auch schon im Gespräch hatten. Ja, es ergänzt sich und es ist toll, wenn Studierende das machen können, Lesende das machen, weil die haben bei den Autoren auch wieder noch ein anderes Standing als der böse Anwalt, die böse Anwältin, die ja sowieso immer nur alles kaputt macht.
So viel Einsicht hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Nee, und schon gar nicht von mir, ne? Ich weiß.
Genau.
Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch bei Paragraph Literatur bewusst publizieren bei Professor Dr. Anne Schneider, der Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, an Frau Clara Beckmann-Petey, die als wissenschaftliche Beschäftigte das Projekt betreut, und an Melina Kellers, die sich trotz Examensvorbereitung Zeit für uns genommen hat. Dafür nochmal ein extra Dankeschön. Ich weiß, was das für eine aufreibende Zeit ist. Die drei standen stellvertretend für die Teams und die Betreuer von LitRebA, der Literaturrechtsberatung der Universität. Und wir hoffen, wir haben das Projekt umfänglich darstellen können. Und wer jetzt Interesse hat, dem sagt die Frau Pittey bitte noch einmal die Kontaktadresse, wo sich Autoren und Autorinnen hinwenden können, wenn sie einfach mal wissen wollen, ob das, was Sie da schildern, rechtlich okay ist.
Also gerne über das Kontaktformular auf www.litreba.de oder über litreba@hhu.de.
So, und für alle, die jetzt nichts zum Schreiben hatten, die das nur gehört haben, die dürfen natürlich sowieso mit allem zu LitRebA, aber auch mit allem rund um Paragraph Literatur zu uns kommen. Entweder auf unserer Webseite Literaturradio Hörbahn oder über die Kontaktformulare, die ihr sonst so findet. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.